Ich komme nach einer Fernsehsendung in den Frühstücksraum, die wollten mich zum Flughafen dann bringen, ich hole mir meinen Kaffee und eine Frau sitzt am Fenster, die ruft mich zu sich und sagt, kommen Sie zu mir. Und dann sagt die, wie ich mich setze, wird mir die Ironie des Schicksals bewusst, es war Beate Uhse. Es war das...
Du musst für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, wer Beate Uhse ist.
Ja, ja. Beate Uhse war eine Frau, eine sehr feministische, großartige Frau, die nicht nur Sexshops betrieben hat, sondern, was ich eben verrückt, wie sie das Gespräch anfing, ich sagte, Theresa, wir haben was gemeinsam. Da habe ich eigentlich erst geguckt. Sie war nämlich mit 16 hessische Meister im Speerwurf. Und dann erlebst du eine Frau, die Humor hat, die Pilotin war, die Maschinen reparieren konnte, ja, die als in der Zeit, als der Krieg vorbei war, ja, wo die Wohnungen zerbombt waren, wo es wenig Platz waren, ja, wo die Männer nach Hause kamen, viel Sex gebraucht haben, wo viele Kinder produziert worden sind, die Mut hatte zu sagen, Leute, so geht's nicht, ja, und das hat der Kirche sicher nicht gefallen, Beate Uhse, aber sie hat halt für die Frauen, sie hat das Frauenwahlrecht mit, ne, und so weiter. Also vor mir saß einfach eine alte Dame mit einem wahnsinnigen Humor, die tough war, die Bundesverdienstorden bekommen hat, die wirklich für ihre Land, für ihre Stadt so viel gemacht hat. Ja, ich sehe den Menschen immer. Und die hat mir viel anvertraut und dann bin ich gegangen. Natürlich habe ich hinterher gedacht, das glaubt mir jetzt kein Mensch, mit wem ich heute gefrühstückt habe. Aber ich habe wieder was gelernt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fränkischer Talk. Heute mit einer Frau, die zwar 26.400 Follower auf Instagram hat, sich aber nicht, sind es mehr. 28.000 sind es schon. Okay, dann hat sich das nochmal sehr vermehrt in den letzten Tagen, seit ich geguckt habe. Die seit Jahrzehnten als Skateboardfahrende Nonne bezeichnet wird, obwohl sie heute weder Skateboard fährt noch eine Nonne ist. Die vor 20 Jahren in einer Fernsehsendung 100.000 Euro gewonnen hat. Die zusammen mit dem Chefarzt an der Berliner Charité Kochbücher schreibt. Wie es dazu gekommen ist, darüber sprechen wir auf jeden Fall. Deren Gesicht überlebensgroß auf Handtücher gedruckt ist. Und die öfter mal ein Kreuz in den Hinterkopf rasiert hat, den aber niemand sieht, denn sie trägt einen Schleier. Bei mir sitzt eine der bekanntesten Ordensschwestern Deutschlands, Schwester Theresa Zukitsch. Schön, dass du da bist, Theresa.
Ja, hallo. Freue mich sehr, hier zu sein.
Ich fange mit einer sehr großen Frage an heute. Ich habe mich in den letzten Wochen ganz viel mit dir beschäftigt, habe viele Gespräche angehört, viele Texte von dir gelesen, Videos geguckt, deine Social-Media-Accounts angeschaut. Und du bist in allem, was du sagst, was du tust, sehr überzeugt davon, dass Gott einen Plan für dich hat, dass er sich sehr aktiv in dein Leben einmischt und sehr viel für dich getan hat, dass du heute hier sitzen kannst. Das kommt für mich überhaupt nicht zusammen mit all dem Leid, was man sieht in der Welt. Kannst du mir erklären, warum du so überzeugt davon bist, dass Gott was für dich tut, aber so viele Menschen so sehr leiden in dieser Welt?
Ich glaube, dass Gott auch für alle etwas tut. Nur ob wir es zulassen, ist halt die Frage. Und ich habe auch gelitten. Ich habe Schmerzen gehabt. Ich habe Krebs gehabt. Ich habe sicher das anders. Aber der Umgang damit, glaube ich, ist eben anders, weil ich völlig auf ihn vertraue. Ich habe ihn eben erleben dürfen in einer sehr ungewöhnlichen Weise, wo mir niemand mehr absprechen kann, dass es sie nicht gibt. Ne? Und das war wahrscheinlich der Grund dafür, dass ich so ein Gottvertrauen habe, gerade dann auch in den schwierigen Zeiten auch gespürt habe, dass ich eben nicht allein bin. Er so viel gefügt hat, bevor ich überhaupt das geplant habe oder so. Und ich Menschen Mut machen möchte, ihnen zu vertrauen. Aber das könnte sein, dass es so ankommt. Aber ich habe auch auf das Leid keine Antwort. Kann ich nicht. Ich kann nur versuchen, jeden Tag ein bisschen mehr zu lieben. Und mit dieser Lebensfreude, die mir geschenkt ist, anderen Mut zu machen. Das möchte ich auch, aber ich weiß es nicht. Ich habe Gott nicht gesucht. Ich habe mir den Lebensweg auch nicht ausgesucht gehabt. Er hat mich gefunden und mich benutzt, ein kleines Werkzeuglein zu sein. Aber die große Antwort wird es wahrscheinlich da auch nicht geben. Warum ausgerechnet? er mir so viele Gnaden oder Gaben allein schon geschenkt hat. Ne? Ich habe so viele Gaben bekommen, weiß ich auch nicht. Ich habe gedacht, ich kann nur Sport und im Stadion rumlaufen. Also das kann ich auch nicht beantworten, aber ich kann sagen, ich vertraue ihm wirklich auch in den schweren Stunden und vielleicht ist es so meine Lebensphilosophie, dieses positive, frohe, auch dass es auch mal mit schweren Dingen besser zurechtkommt.
Mhm. Über die Schmerzen und über deine Krankheit sprechen wir auf jeden Fall später gleich noch, aber lass uns mal ein bisschen am Anfang deines Lebens anfangen. Du hast ja gerade schon gesagt, du dachtest, es ist nur der Sport.
Ja.
Du bist ja erst als 18-Jährige überhaupt zum Glauben gekommen, warst vorher Leistungssportlerin, erst Schwebebalken, dann Leichtathletik und am Sportinternat kam der große Moment, die Geschichte, die du wahrscheinlich schon 500 Mal gefühlt erzählt hast, wenn nicht öfter.
Öfter.
Wahrscheinlich öfter.
Ja.
Du hast, ich übernehme das jetzt einfach mal, konntest nachts nicht schlafen und deine Zimmernachbarin oder deine Freundin hatte dir einen Stapel Bücher gegeben, den sie aussortiert hatte. Du hast gedacht, ach, ich guck mal irgendwo rein, hast das erste aufgeschlagen, es war die Bibel und du bist bei der Bergpredigt gelandet. Ein sehr, sehr, sehr berühmtes Stück aus diesem Buch. Und dann sagst du immer, du hast die ganze Nacht geweint. Was ist denn in dieser Nacht mit dir passiert? Worüber hast du geweint und was hat dich da so gepackt, dass es dein ganzes Leben geändert hat?
Geweint habe ich nicht die ganze Nacht, aber ich war ergriffen. Ich war einfach ergriffen. Es ist wirklich so, dass ich noch nie in die Bibel geschaut habe und auch noch nie geglaubt habe. Und eigentlich habe ich erst Queen gehört, meine Lieblingsgruppe, weil ich einfach plötzlich wach war und nicht schlafen konnte. Und denkst, lies was, vielleicht wirst du wieder müde. Und das war eben die Bibel, Bergpredigt. Und ich lese sofort, fällt mir dieser Satz. Ein selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Und das war ein existenzieller Moment von Berührung. Und vor allem der nächste Satz eben, wenn ich einen auf die rechte Wange haue, dann ihm die linke hin. Das ist sowas Verrücktes, wie kann man denn so leben? Na, hat es dir gut getan, schlag doch nochmal zu. Wer würde das sagen? Aber ich dachte, wenn man das könnte, das wäre doch eine Macht, die Macht der Liebe. Wenn du so frei wärst zu sagen, na, hat es dir jetzt gut getan, mach doch nochmal. Konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und dann habe ich eben weitergelesen und ich habe geweint über die Passagen, denn ich habe so viel mich infizieren lassen, wie er mit Menschen umgeht, was er alles getan hat, dieser Jesus, den ich nicht kannte. Und dann, dass man ihn so brutal ermordet hat, dass ich dann nicht verstehen konnte, wie man dann einen Menschen umbringen kann, ja, der so Großartiges tut. Das war wohl die Passage des Weins. Aber dieser Moment, dieser Begegnung, es war, wie wenn die Zeit stillstand und ein Frieden, der mich überkommen hat, ein Geliebtsein. Also ich wurde ja von meiner Mama närrisch geliebt, immer, ja. Ich habe das Glück wirklich und den Segen gehabt, dass ich wirklich sehr, sehr von meiner Mama geliebt wurde. Aber das war nochmal eine andere Dimension. Und das war wie ein Angenommensein, ein Nachhausekommen, ein sich begreifen, dass man existiert. Und ich war so fassungslos über diese große Liebe, dass ich gesagt habe, ich habe noch nichts für dich gemacht. Ja, wie kann jemand mich lieben? Ich habe nichts für ihn getan. Denn bis dahin dachte ich immer, wenn, dann lebe ich. Ne? Wenn ich viel trainiere, dann werde ich die Nummer eins. Wenn ich gute Noten schreibe, dann ist die Mama zufrieden. Und jetzt erlebe ich, nein, ich muss gar nichts tun dafür. Also nicht wenn, dann, sondern weil ich geliebt bin, darf ich leben. Das war eine völlig neue Lebensperspektive, die sich da umgedreht hat in mir. Diese Vorstellung habe ich überhaupt nicht gewusst, dass sowas gibt. Und das war wahrscheinlich, dass ich so ergriffen davon war und wirklich nicht viel Schlaf in der Nacht dann hatte. Aber dann am nächsten Tag eben beim Basketballspiel in meiner Schulmannschaft eben passiert ist, dass ich bei so einem schönen Trefferversuch sehr bös gefoult wurde und früher hätte ich der wahrscheinlich Revanche gezeigt und reagiere anders. Ich sag einfach was Nettes, helfe ihr sogar auf und merke wieder diesen Frieden. Und dann bin ich nach Hause wieder in diesem Buch gelesen und so fing eben wirklich dieses Abenteuer an. Und ich kann zweifeln an den Welt, an den Menschen, ich kann an mir zweifeln, aber ich kann seit dieser Nacht, dieser Berührung nicht mehr zweifeln, dass es sie nicht gibt. Also sonst würde ich heute Sportlerin sein, Trainerin, hätte 5 Kinder, hätte meinen Mann zu Tode geliebt wahrscheinlich. Und mein Weg wäre nicht so gegangen, wenn ich Gott nicht erlebt hätte. Und deswegen habe ich vielleicht verstanden, er ist ja überall, dann ist er doch auch der Atem. Wenn ich atme, ist er doch da. Das umgibt mich dann völlig. Ich kann doch nie aus seiner Liebe fallen. Diese Vorstellung hat mich fasziniert. Dann kann doch gar nichts passieren. Und dieses Vertrauen, okay, dann will ich jetzt ausprobieren. Und genau das habe ich die nächsten Tage gemacht. Ich habe immer wieder was ausprobiert, was ich da gelesen hatte, und es hat funktioniert. Und ich habe gedacht, das ist ja gar nicht so schwer, das muss man ja nur leben. Meine Freundin sagte, du bist heute dran mit Brötchen holen, aber ich will nur diese Sorte. Naja, ich fahre mit dem Fahrrad hoch, ne, los, gehe in die erste Bäckerei, die gibt's nicht. Früher hätte ich der andere gebracht, aber was habe ich gelesen? Wenn dich einer bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, geh freiwillig zwei, stand in der Bergpredigt. Also bin ich ins nächste Bäckerei, in zwei Bäckereien wegen dem komischen Semmeln. Und dann komme ich heim und merke diesen Frieden wieder und dachte, das ist gar nicht so schwer. Das kannst du ja eigentlich leben. Und das war einfach dieses Spannende, dieses auszuprobieren, ob das wirklich stimmt. Mhm. Und es wurde ein Abenteuer.
Das ist ja eine sehr plötzliche und dann sehr drastische Änderung gewesen. Du bist in Kroatien geboren, deine Familie ist hergekommen, weil dein Vater als Fußballer ja entdeckt wurde und hier quasi gespielt hat. Du hattest vorher keinen Religionsunterricht, du hattest nie was von der Bibel gehört. Wie kann man in einer Kindheit so komplett an einer Religion vorbeigehen, die ja in Deutschland schon auch Teil des Alltags ist, mit Kirchenglocken, mit Schulunterricht, mit Menschen, denen man auf dem Weg zur Kirche begegnet, mit auch einer Generation, die noch tatsächlich sehr viel religiöser und gläubiger war als meine Generation das zum Beispiel ist.
Ja gut, es lag sicher dran, dass ich ja in Kroatien eben bis 4 Jahre war und meine Eltern ein Jahr schon voraus. Mein Vater war ja Fußballspieler, ist entdeckt worden. Und wir haben ein Jahr bei der Oma noch verbracht. Ich war also dort und wir waren sozialistisch. Wir waren nicht religiös, von daher haben wir dort keine Berührung gehabt. Und als ich dann nach Deutschland kam, im Kindergarten und so weiter, das war auch, glaube ich, kein christlicher Kindergarten, sondern einfach ein normaler Kindergarten. Also ich muss sagen, ich habe da nicht viel mitbekommen. Und als wir in die Schule, wurde ich auch als konfessionslos gemeldet und ich hatte immer Freistunden. Ja, also von daher, manchmal saß ich mit drin, habe auch manchmal zugehört. Einmal habe ich mich aus Versehen gemeldet. Ne? Ja, aber Versehen. Dann habe ich gesagt, oh, Entschuldigung, nein, sag doch. Habe gesagt, nee, ist schon gut. Ne? Ja, ich muss sagen, trotzdem, auch von meinen ganzen Sportkollegen, im Nachhinein habe ich mir das wirklich oft überlegt, hat irgendjemand gesagt, ne, dass er an Gott glaubt oder in die Kirche geht, im Nachhinein, als ich dann diesen Weg einschlug. Auf einmal erzählten die mir, dass die vor dem Wettkampf in die Frühmesse gegangen sind. Ne? Ja, niemand hat drüber geredet, ja, und ich bin einfach nicht in Berührung gekommen. Als wir beim Trainingslager mal waren in Italien, in Florenz, ne, eine Riesenkathedrale, da hing da oben so ein Mann am Kreuz. Ja, denke ich, warum hängen die den nicht ab? Wieso lassen sie den da oben hängen? Ich war völlig... Ich habe mich nicht interessiert, ich habe nichts gewusst darüber. Niemand hat mit mir geredet darüber, über irgendwas. Von daher muss ich sagen, ich bin lebenslustig aufgewachsen und so war auch mein Leben ein lebenslustiges Lied mit von McDonald bis all ganz normal diese Sachen. Ja, und als ich dann Gott kennenlernte, wurde es eine Symphonie. Es hatte eine andere Dimension. Und selbst das Training, ich bin durch den Wald jeden Morgen 4 Kilometer oder 5 vor der Schule, ja. Ja, ich habe den Wald nicht gesehen. Ich habe meinen gesehen, ich muss das schaffen, dann muss der duschen, muss in die Schule. Ich habe einfach mein Trainingspensum. Danach habe ich jedes Bäumchen gesehen plötzlich. Das war mir einfach nicht wichtig vorher. Und das hat wirklich die Augen geöffnet sozusagen für ein neues Leben. Und so war es dann auch im Training, wenn du plötzlich beim Hürdenlauf nicht mehr ganz da bist, sondern du überlegst, wie viele Hürden musst du noch machen, um zu Gott zu kommen, oder im Kraftraum, ne, denkst, wofür machst du das jetzt eigentlich? Ne? Wenn du merkst, deine Leidenschaft kriegt Risse, etwas anderes ist viel spannender und interessanter in deinem Leben. Du hast nie Zeit für dich selber gehabt. Und jetzt entdeckst du plötzlich, dass es noch so viel mehr Wunderschönes und tolle Dinge gibt. Das hat wirklich eine neue Dimension eben gemacht. Und ja, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesucht, aber es wurde abenteuerlich von dem ersten Moment an.
Du hast dann alles umgeschmissen, hast den Sport geschmissen, obwohl du wirklich erfolgreich warst und auch eine wirklich erfolgreiche Leistungssportlerin hättest werden können in den nächsten Jahren. Und hast dann auch deine berufliche Wahl darauf angepasst. Was haben denn damals deine Sportkameradinnen, deine Eltern, dein Umfeld dazu gesagt, dass du auf einmal so eine, also es war ja wirklich eine 180-Grad-Wende hingelegt hast?
Ja, ja. Also zuerst natürlich habe ich gedacht, meinen Eltern, die wissen nicht, dass Gott gibt. Ich muss den Brief schreiben, habe versucht zu erklären, dass Gott gibt. Die haben gedacht, bist du eine Sekte, was ist passiert? Ja, das war für die total auch erstmal konfus. Und ja, und meine Sportkollegen, auch der Trainer, naja, glaubst du wirklich, ein Mann mit weißem Bart im Himmel? Ja, hab gesagt, ja. Ja, einfach ja. Ich glaube, dass es einen Vater gibt und so weiter. Und das Schlimmste war, glaube ich, die Nacht, wo ich, oder der Abend, als ich vom Sportinternat mal heimkam und den meinen Eltern verkünden wollte, dass ich ins Kloster gehe. Ja. Ich hatte ja ein soziales Jahr gemacht nach meinem Abi. Sonst hätte ich Sport studieren ja wollen. Und jetzt warten die auch, was geht's weiter? Und dann sind wir ja schön essen gegangen und dann sitzen wir so richtig gemütlich. Mein Vater liest die Zeitung und auf einmal fragt meine Mutter, was machst du denn jetzt, wenn du fertig bist mit dem Jahr? Und ich habe gesagt, ich weiß es. Da denke ich, lieber Gott, doch nicht jetzt. Es war schon fast Mitternacht, doch nicht heute Nacht. Gib mir irgendwie jetzt Kraft. Und was fällt mir ein? Der Bibelvers, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Habe ich gesagt, na bravo, ausgerechnet dieser Satz. Ja. Und dann sagt sie, ja, was machst du denn? Ja, ich weiß, was ich mache. Ich gehe ins Kloster, ich werde Ordensschwester. Es war ein Schock einfach. Die haben, glaube ich, 20 Minuten nichts gesagt. Mein Vater hat die Zeitung fallen lassen, die gucken mich einfach nur an und dann ging es halt los, die Fragerei. Auch wieder, ne? Glaubst du wirklich? Du hast doch nie geglaubt und ja und so weiter. Und es war so schwer zu erklären, wovon du erfüllt bist, ja, wenn du weißt, der andere glaubt es einfach nicht und hat eine Karriere für dich geplant, alles investiert, das ganze Leben dafür. Aber trotzdem waren meine Eltern immer eine Riesengröße, vor allem meine Mutter. Ja, also die ersten Tage waren dann wirklich schwer. Vor allem, ich musste einen Rock kaufen fürs Kloster, ja. Und das war gerade pink in und kurz in dem Sommer. Ich meine, ich war eine schlanke Sportlerin, wäre ja kein Thema. Aber die Verkäufer sagten, oh, schauen Sie mal, das ist im Angebot und so weiter. Ich habe gesagt, nein, nein, das geht nicht. Ich gehe ins Kloster, ich brauche was Graues, habe ich gesagt. Meine Mutter ist die Kinnlade runter, gell? Die Verkäuferin auch so komisch geguckt. Das waren natürlich so Erlebnisse, ja. Aber ganz ehrlich, es war wirklich so schwer, bis ich ihr eines Tages die Karte zurückgeschickt habe, die sie mir zu meinem 18. Geburtstag geschrieben hat. Da hat sie geschrieben, tu nichts mir zuliebe, sondern nur das, worauf du hinterher auch stolz sein kannst, ja, wo du glaubst, das ist dein Leben. Und das habe ich ihr zurückgeschickt. Und von da an war sie wirklich dann, das hat sie mir eigentlich, mir die Freiheit damals geschenkt. Und die Größe hatte sie gehabt, mich jetzt machen zu lassen. Und als sie dann doch gemerkt haben, wie glücklich ich war nach den ersten Besuchen, auch ob es im Kinderdorf war oder bei den Behinderten, da haben sie dann wirklich gemerkt, dass ich glücklich bin, wirklich glücklich bin. Und das, glaube ich, war dann der Umbruch. Und jetzt inzwischen unterstützen sie mich natürlich, meine eigene Gemeinschaft inzwischen und so weiter. Also das ist ja viele Jahre. Ne? Aber die erste Zeit war wirklich schwer und meine Kollegen waren auch alle. Ne? Die konnten das nicht fassen. Ich habe ja nie von Gott oder was gesprochen. Mhm. Ich glaube, das war für die schon extrem. Aber für mich war es mein Weg.
Mhm. Du wolltest ins Kloster, du warst auch 9 Jahre bei den Vinzentinerinnen, da bist du aber nicht geblieben.
Genau.
Ich habe dich irgendwo sagen hören oder ich habe es gelesen, es habe einen Vorfall gegeben, der dazu geführt hat, dass du dich dann doch gegen die ewige Profess, also gegen das Gelübde wirklich im Kloster zu bleiben, dagegen entschieden hast. Ja. Was ist denn da passiert, was diesen Weg, den du ja schon eine ganze Weile gegangen warst und von dem du ja, wie du es jetzt erzählst, so überzeugt warst, was den quasi abgebrochen hat?
Ja, also es hing dann natürlich ein bisschen mit zusammen, dass ich da entdeckt worden bin von Schreinemakers live und da als Skateboard von und ich habe ja nur Skateboard mit den Kindern gemacht, weil ich die Kinder von der Straße geholt habe, da war ein sozialer Brennpunkt. Ich habe Fußball, Basketball mit den amerikanischen Jungs gespielt, ne, waren viele Kasernen dort. Das war für mich ja nichts Besonderes, aber für die war das natürlich cool, dass eine Schwester Skateboard fährt, ja, aber ich habe doch nicht geahnt, dass ich dann mal in einem Zug sitze mit 2 jungen Frauen und sich hinterher rausstelle als Redakteure von Schreinemakers, ne, wir kamen halt ins Gespräch, so kam das raus. Das wäre nicht der Grund gewesen. Ich habe mich wohlgefühlt. Ich wollte auch Profess machen. Ich hatte sogar das Kloster gefragt, ob sie mir nicht eine alte Schwester zur Verfügung stellen, wir eine Mietswohnung ziehen, wie unser Ordensgründer Vinzenz das wollte, mitten unter den Menschen wohnen, in der Mietswohnung. Ja. Und das Interessante ist, an dem Tag, wo ich gesagt habe, ich gehe, wollten sie mir sagen, sie wären jetzt so weit, sie hätten mir eine Schwester gegeben. Also daran lag es nicht, dass ich nicht glücklich war oder dass ich irgendwas wäre, aber es war dieser Vorfall, dass es war Weihnachten und ich war in der 2. Mette und ich war verantwortlich, die Türen zu schließen Und es war ja schon nach Mitternacht und ich schließe ab und ich höre plötzlich irgendeinen Wimmern unter der Treppe der Kirche. Und dann gucke ich und es war ein junger Kerl, ich glaube 16 Jahre, der war mit Drogen zu, also du hast gemerkt, der lallte ein bisschen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Mensch, was machst denn du hier? Und habe ihn mit reingenommen, wir haben Kaffee, habe ich gekocht. Und er hat mir seine Geschichte, wir haben Weihnachten gefeiert mit Keksen und Kaffee. Mhm. Ja, und dann hatte ich Beziehung, Gott sei Dank, zu dem Übernachtungsheim. Die nehmen natürlich nachts nicht, aber ich habe gesagt, Mensch, ich kann ja nicht, ne, hier im Pfarr, nimm doch auf und so weiter. Und ich bin halt erst sehr spät heimgekommen. Mhm. Ich glaube um 4 Uhr früh dann halt erst. Und um 5 musste man ja schon zum Gebet sein. Und da konnte ich einfach nicht aufstehen, ich war einfach zu müde. Und das Unschöne war, dass bevor man überhaupt gefragt hat, was war, ne, wie kann ich nicht am ersten Heiligen Feiertag aufstehen zum Gebet. Ja? Und da war ich schon ein bisschen enttäuscht, ne, weil ich eigentlich gedacht habe, ich tue genau das, was Vincent wollte. Die Armen sind eure Herren. Ja, und wenn ich jetzt für den jungen Mann jetzt da ein, dachte ich, ist es nicht das Problem wohl. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, Regel gegen Gewissen. Das Gewissen sagt, du musst jetzt helfen, ja, aber die Regel wäre, ich soll jetzt nach Hause. Und da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Und das war so auch, dass ich drüber nachdachte, aber das war eigentlich dieser Auslöser dazu, dass ich gedacht habe, ist ja furchtbar, wenn ich nicht das, was ich eigentlich leben soll, nicht einmal da leben kann. Ja, und dann kam einfach der Silvesterfest und dann hat im Gebet Gott gesagt, ich soll eine neue Gemeinschaft gründen, die noch näher Menschen ist, weil ich gemerkt habe, wir sind doch noch zu weit weg anscheinend, wenn wir nicht mal das tun können, ne? Ja. Und das war auch der Grund und das war auch die Überraschung für meinen Beichtvater natürlich, vor allem als ich sage, also ich habe es verstanden, Bistum Bamberg, ich habe es nicht gekannt, aber Pfarrer Franz war dort auch Pfarrer dort im Bistum, aber ich glaube, das war nicht der Grund. Gott hat es einfach gesagt, also habe ich gesagt, wenn, wie immer habe ich Gott vertraut, wenn du denkst, jetzt habe ich mich, jetzt war ich so anerkannt, auch als bekannte skateboardfahrende Nonne, ja, viele Mädchen kamen, wollten das Kloster kennenlernen, ja, und jetzt sage ich, ich gehe. Aber für mich war das völlig klar, weil ich auf Gott vertraue. Wenn er sagt, ich soll was, ne, gründen, was noch näher Menschen ist und es war richtig. Jetzt haben wir 30-Jähriges gefeiert letztes Jahr. Es war richtig, neue Wege zu gehen, auf die Menschen zu, ob mit den Musicals oder was ich auch immer dann, was er mir geschenkt hat, was ich auch nicht wusste, dass ich das kann, ne, komponieren oder sowas. Das war einfach das Vertrauen wieder. Und du musstest alles aufgeben, was du dir jetzt eigentlich erbaut hast oder was du eigentlich dein Ziel hattest. War nicht so einfach alles herzugeben, auch die Mitschwestern einfach. Ja, das war wieder so ein Einschnitt, wo du sagst, wow, jetzt musst du wieder ganz von vorne anfangen. Ja, aber im Nachhinein kann ich nur sagen, es war richtig. Es war richtig.
Ich glaube, wir müssen für Leute, die in dieser Ordenswelt nicht so unterwegs sind, mal so ein paar grundsätzliche Fragen kurz klären. Also diese Gemeinschaft, die du gegründet hast, die kleine Kommunität, die war ja dann wirklich sehr klein. Ihr wart eigentlich die meiste Zeit zu dritt, also Pfarrer Franz, du und Schwester Claudia.
Ja, genau.
Das heißt, das ist kein Orden in dem Sinne. Das
ist eine geistliche Gemeinschaft und so sind wir auch mit dem Bistum Bamberg zusammen gegründet worden als geistliche Gemeinschaft mit der Empfehlung zur Ausbreitung und ja, genau. Also, aber wir durften als Schwestern, also das haben sie auch gesagt, wir sind ja Ordensschwestern, wir gehen unseren Weg weiter, auch wenn wir nicht jetzt ein Orden sind. Aber wir haben gesagt, wir gucken, was jetzt draus wird. Und wir hatten die kleinste Stufe der Anerkennung, ja, die es in der Kirche gibt, um vieles ausprobieren zu dürfen. Ne? Wir haben gesagt, wir sind offen für Schwestern, Brüder, Eheleute, wir machen da mit. Und unser Freundeskreis war ja auch riesengroß gleich dann von Anfang an, aber noch nicht verbindlich. Ne? Der ist jetzt erst gekommen, aber ja, und so haben wir in der Pfarrei angefangen als Gemeindereferentin bei Pfarrer Franz.
In Pegnitz.
In Pegnitz, genau. Das haben wir 1,5 Stellen bekommen. Ich habe eine halbe, die Schwester die ganze. Und mit dem Pfarrer haben wir, und das war auch die Vision, glaube ich, von dieser kleinen Kommunität, eine Gemeinschaft mit dem Priester zusammen. Denn viele Priester sind Einzelkämpfer, ja. Und ist ja schwierig. Entweder hast du ein paar Familien, wo du hingehen kannst, oder ne, du bist alleine und auch ein Priester will sich mal austauschen, will ja. Ja, und das war die Vorstellung, wir beten zusammen und wir arbeiten zusammen. Und das ist trotzdem eine Segensgeschichte, denn die drei Menschen haben wahnsinnig viel auf die Beine gestellt.
Ja. Das ist wohl wahr.
Ja, und jemand sagt ja, eine kleine Gemeinschaft mit großer Ausstrahlung. Und natürlich hängen die vielen Freunde und Mitarbeiter und alle zusammen, sonst können wir das nicht. Aber wir konnten dieses ein bisschen aussehen. Ja, und viele Menschen haben mitgemacht.
das klingt jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen gemein, ist aber überhaupt nicht so gemeint. Man könnte fast meinen, du hast dir aus dem Ordensleben ein bisschen die Rosinen rausgepickt, weil man, also es sei denn, ihr habt dieses ganze klassische Ordensleben mit Gebetszeiten und dem Zurückgezogensein, was es ja eigentlich schwer macht und was ja so der Verzicht ist, so streng lebt ihr ja nicht in der Kommunität, oder?
Nein, also wenn, dann sind es Nonnen. Nonnen nennt man Menschen, die hinter geschlossenen Mauern sind, die also praktisch wie Benediktinerin oder so weiter. Und Ordensschwestern sind die, die in der Welt leben, in Krankenhäusern, Altenheimen, in Kindergärten. Das war ich ja in so einem Orden, der ganz nah. Und jetzt als Gemeindereferent haben wir ja nochmal wieder was anderes zu tun in der Pfarrei. Da ist halt nun mal Sitzung abends bis 23 Uhr und dann ist halt mal eine rurale Frühmesse und dann ist halt mal eine ganz andere in die Schule, ja, und dann ist wieder Kommunionunterricht und dann ist so, das heißt, die Zeiten sind sowieso so, nicht, dass man das
feste Gebetsstunden zum Beispiel.
Und wir haben sehr leblos erlebt und wir haben gesehen, wie viele Ordensschwestern oft auch schlafen früh im Gebet, weil sie einfach müde sind. Ja. Und wir haben gesagt, das wollen wir nicht. Im Studium haben wir auch gelernt, dass 6 Uhr die schlechteste Zeit zum Gebet ist. Alle Gebete fangen um 6 Uhr an. Wir haben gesagt, warum? Wir können auch um 7 beten. Wir können, wir können auch anders. Und so haben wir gesagt, dass wir die Gebetszeit jeder für sich betet, weil wir einfach unterschiedlich auch engagiert waren und zusammen Lobpreis machen, die Vesper zusammen abends beten. Aber sonst das früh, ne, betet ihr wie Ignatius von Loyola, ne, ist ein Priestern auch gesagt hat, ne, ihr lebt natürlich, das Brevier betet ihr, ja, aber ihr müsst nicht in Gemeinschaft das beten, sondern ihr seid in Gemeinschaft, ihr esst zusammen und natürlich auch Gottesdienst zusammen und so weiter. Und Vincent hat immer gesagt, eure Kapelle soll die Stadtpfarrkirche sein, ja. Ihr sollt nicht abgeschlossen sein. Und ich dachte, dass ich jetzt noch mehr wie Vincent lebe wie vorher. Und das war für uns, für mich war klar, viele Regeln machen kleine Menschen. Lasst die vielen Regeln, dann kriegst du große Menschen. Und so war für uns das klar. Wir haben sehr viel Lobpreis gemacht, auch mit den Chören. Wir haben unser persönliches Gebet, wir haben Anbetungen natürlich gehabt, wir haben das, was man im Kloster auch macht, aber zu anderen Zeiten. Ja, und ich glaube, und wie oft ich auch im Fernsehen war in dieser ersten Zeit, ja, und wir sind ja immer zu zweit. Das haben wir immer. Und dann haben wir im Flugzeug halt miteinander gebetet oder im Auto halt 500.000 Kilometer, wie Pfarrer Franz mich begleitet hat die letzten Jahre. Dann haben wir eben so gebetet. Also das heißt ja nicht, du musst jetzt in einer Kapelle beten. Ne? Das muss ja nicht sein. Wir wollten ja auch anders sein. Also die Rosinen würde ich nicht sagen. Es ist ja viel schwerer, wenn du in diesem ständigen Begegnung mit Menschen und ständige Arbeitflut trotzdem diese Zeit findest und so positiv und so begeistert sein kannst und so ansteckend, glaube ich, sein kannst und so erfüllt sein kannst, ja, und so viel Kraft schöpfen kannst, das muss ja irgendwo herkommen. Und ich glaube nicht, ne, dass das daher kommt, dass ich nicht bete, im Gegenteil, sondern für mich ist alles eigentlich Gebet, was ich tue. Und deswegen, wir wollten es auch anders leben. Aber natürlich sind es ja als Gemeinderinner Vorgaben. Schule ist nun mal von 8 bis 1, ne, wenn ich, egal wann ich habe. Und nachmittags ist eben Unterricht, Kommunionunterricht oder was weiß ich. Das ist ja festgelegt. Gottesdienst ist festgelegt und das ist festgelegt. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir da drumherum. Und wir waren im Pfarrhaus und es war ein offenes Haus eben für die Menschen. Wir haben natürlich unsere Gebetszeiten gehabt. Oder wie wir es eben uns als Kregel mit dem Bistum ja auch gemacht haben. Es war ja nicht so, dass wir jetzt frei waren, irgendwas zu machen, sondern wir haben das schon vorgelegt und es ja auch gelebt. Aber eben schon modern, etwas anders eben.
Das kann man laut sagen. Also ihr wart ja, also vor allem du, ganz oft im Fernsehen, unendlich viele Male im Radio, egal ob Radio Maria oder Domradio. Vorträge kamen dann irgendwann wirklich von, also ich habe wirklich laut gelacht, bei was für Gruppierungen du auch eingeladen warst. Du sagst ja wirklich zu niemandem nein. Ne? Also die Bankvorstände und die Landfrauenverbände sind noch irgendwie so das Logische, aber da waren ja wirklich die Fliesenleger mit dabei und vollkommen absurde Gruppierungen, wo man sich fragt, wie sind die denn auf dich gekommen?
Ja, und das, glaube ich, muss man eben auch sagen, der liebe Gott hat mich reingeschmuggelt, eben als Rednerin in Bereiche, wo Kirche nicht präsent ist. Und genau das wollten wir. Die Regel der kleinen Kommunität war, tut alles, was die Gemeinde aufbaut oder Evangelium verkünden, Freundschaft mit Menschen zu leben. Mhm. Deswegen haben wir so viele Freunde und Freundeskreise. Und Gott in allen Dingen zu suchen und zu finden. Das heißt, ob du in der U-Bahn bist oder an der Tankstelle bist, jede Begegnung, jeder Anruf, jeder kann eine Begegnung mit Gott sein und er sagt dir was. Du kannst zur Tür rausgehen, jemand schaut dich wieder böse an und sagt, ist das jetzt auch von Gott? Ja, freilich. Vielleicht hast mit dem Menschen noch nie geredet, vielleicht musst du den mal ansprechen schon lange. Ja? Gott kann dir durch alles was sagen und das haben wir versucht, Menschen zu sagen, du kannst Ordensleben. Jedermann kann Ordensleben leben, wenn er das lebt, so, ja, dass Gott dir überall begegnen kann, ja. Und ich habe immer gesagt, wenn es klingelt, ist der liebe Gott. Und es stimmt. Es ist einfach so. Dann waren die Schreiner da. Ich war die erste Frau beim Bayerischen Schreinertag. Dann kam die Fliesenlegerhandwerk, dann kam die Steinmetze. Und so ging es weiter. Und die haben Mundpropaganda, ganz ehrlich. Mhm. Eine Sparkasse, ich war in Bamberg ja auch, die Sparkasse vor 1200 Leuten damals, Wirtschaftstag, ja, und dann kam die nächsten Sparkassen. Ich war bei einer Volksbank, dann kamen die nächsten, spricht sich ja rum, ne? Was habt ihr für Redner? Und ich frage auch immer, ne, wie sind sie auf mich gekommen? Ne? Die Firma für artgerechte Tiernahrung oder genau. Selbstklebende Etiketten und Schmalspurkonvertoren. Ich weiß bis heute nicht, was ist. Ja, da muss ich lachen. Oder die Kieferorthopäden und Zahnärzte oder was weiß ich. Und ich fand es einfach großartig vom lieben Gott. Warum soll nicht eine Ordensschwester oder eine Schwester, ja, eines geistlichen Gemeinschaft da vorne stehen können und Menschen ermutigen können. Mhm. Und ich scheine es ja nicht sehr aufdringlich gemacht zu haben, dass der Eindruck hat, die Leute, ich will sie bekehren, sondern im Gegenteil, wenn ich Passagen, was wirklich religiös ist, habe ich gesagt, sie erlauben mir als Ordensschwester auch zu sagen, wie wir das vom Glauben sehen mit Vergebung oder sowas, ja, dann habe ich das eingebaut. Aber sonst war es ja wirklich Lebenshilfe und sie sind alle von meinem Lebenslauf eigentlich beeindruckt gewesen, wenn ich mir Bildern vorstelle vom Sport und so weiter. Und jetzt, wenn ich jetzt natürlich schaue ich auf ein Leben zurück fast mit 60. Ne? Wenn ich jetzt sage, habe 31 Bücher geschrieben, ja klar, somit habe ich ja nicht angefangen. Aber im Laufe dieser Zeit waren es halt so. Und das macht mein Leben sehr spannend. Ob es jetzt eine Schulklasse war und am Nachmittag ein Seniornachmittag und abends hast du eine IT-Firma. Mhm. Und du musst dich immer umstellen. Und das macht mein Leben reich. Und ich glaube, ich habe wirklich, ohne dass ich da... Ich habe mir das auch nicht ausgehört. Ich habe gesagt, wir machen so, wenn es klingelt. Ne? Wir tun nichts. Nein, sag, ob es freikirchlich waren, ja, wo auch natürlich manchmal befremdliches war. Aber ich habe immer gelernt. Wir haben immer über den Kirchturm geschaut. Ich habe Menschen kennengelernt, die sonst nicht begegnet wäre. Ne? Oder einmal mein Frühstück. Ich komme nach einer Fernsehsendung in den Frühstücksraum. Die wollten mich zum Flughafen dann bringen. Ich hole mir meinen Kaffee und eine Frau sitzt am Fenster. Die ruft mich zu sich und sagt, kommen Sie zu mir. Und dann sagt die, wie ich mich setze, wird mir die Ironie des Schicksals bewusst. Es war Beate Uhse. Es war das...
Du musst für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, wer Beate Uhse ist.
Ja, ja. Beate Uhse war eine Frau, eine sehr feministische, großartige Frau, die nicht nur Sexshops betrieben hat, sondern was ich eben verrückt, wie sie das Gespräch anfing, Schwester Theresa, wir haben was gemeinsam. Da habe ich eigentlich erst geguckt. Sie war nämlich mit 16 hessische Meister im Speerwurf. Und dann erlebst du eine Frau, die Humor hat, die Pilotin war, die Maschinen reparieren konnte, ja, die als in der Zeit, als der Krieg vorbei war, ja, wo die Wohnungen zerbombt waren, wo es wenig Platz waren, ja, wo die Männer nach Hause kamen, viel Sex gebraucht haben, wo viele Kinder produziert worden sind, die Mut hatte zu sagen, Leute, so geht's nicht, ja, und das hat der Kirche sicher nicht gefallen, Beate Uhse, aber sie hat halt für die Frauen, sie hat das Frauenwahlrecht mit, ne, und so weiter. Also vor mir saß einfach eine alte Dame mit einem wahnsinnigen Humor, die tough war, die Bundesverdienstorden bekommen hat, die wirklich für ihre Land, für ihre Stadt so viel gemacht hat. Ja, ich sehe den Menschen immer. Und die hat mir viel anvertraut und dann bin ich gegangen. Natürlich habe ich hinterher gedacht, das glaubt mir jetzt kein Mensch, mit wem ich heute gefrühstückt habe. Aber ich habe wieder was gelernt. Und wenn man, ich glaube, so hat Jesus auch gemacht, der ist auch zu den Menschen, zu den Prostituierten, der hat nicht zu dem Zöllner. Ne? Der hat niemand, ich will bei dir zu Gast sein. Er hat sich einfach eingelassen auf die Menschen und es hat ihnen gut getan. Und ich glaube, das tut auch vielen Menschen gut, wenn ich dann einfach offen bin und den so respektiere und ernst nehme. Und ich habe viel gelernt. Ich bin dankbar, dass ich hier begegnet bin. Aber natürlich kann ich nicht hier Lebensweise teilen. Wieso auch? Muss ich doch nicht.
Genau, musst du auch nicht. Trotzdem würde mich eins total interessieren. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ungefähr letztes Jahr um die Zeit, bisschen später, saß der ehemalige Erzbischof Schick hier.
Ja.
Und hat mir erzählt, dass er, bevor er sich für ein geistliches Leben entschieden hat, eine Partnerin hatte und dass er gerne Familienvater gewesen wäre und dass er das schon, also es klang so raus, dass er das schon nicht bereut hat, aber dass ihm das gefehlt hat. Jetzt hast du gerade ganz am Anfang gesagt, hättest du diesen Lebensweg nicht eingeschlagen, hättest du 5 Kinder und einen Mann, den du zu Tode geliebt hättest. Ja. Also es wäre ja auch möglich gewesen, da du nicht ins Kloster gegangen bist und dort geblieben bist, ein anderes Leben zu führen. Du hättest all das, was du tust, ja auch durchaus als Gemeindereferentin ohne Schleier und ohne Habit tun
können.
Hat dir dieser Teil des Lebens je gefehlt? Hast du je gedacht, also ich hätte auch eine Leistungssportlerin und dann irgendwann Mutter von 5 Kindern sein können und war das die richtige Entscheidung?
Nein, ich habe es nie bedauert, nie bereut. Vielleicht ist es so, dass wenn man so Hochleistungssport macht, du immer an dein Limit gehst, du also alles gibst. Und das war für mich klar, als ich war so verliebt in Gott und Jesus, ich wollte alles, das heißt, ich wollte ihm dienen. Also für mich gab es einfach gar nicht die Überlegung, dass ich jetzt einen Mann oder Kinder, das mir hat. Ich habe immer von einem Prinzen geträumt. Meine Mama immer gesagt, ne, der wird mich holen kommen. Ich glaube, der hat mich einfach geholt. Und nein, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es verkehrt war. Ich darf für so viele Menschen Mutter sein, nicht nur für meine vielen Chöre und Chorkinder in all den Jahren, sondern auch für wirklich viele Menschen, die auf meine Seite kommen, auf Insta oder Facebook, jetzt ja geknackt worden, aber wird schon wieder, aber die sagen, seit ich auf ihrer Seite bin, ne, fühle ich mich zu Hause geborgen, ich fühle mich getragen. Also ich darf für viele Menschen das leben. Ich bin ein mütterlicher, herzlicher Mensch. Das lebe ich auch. Das lebt auch jede Ordensfrau, das lebt auch jeder Mönch, das lebt auch jeder Bischof. Aber natürlich hätte es auch anders werden können. Ja, es hätte natürlich auch anders. Aber ich wollte ganz Gott gedient. Also ich, da war es von Anfang an, war das für mich klar, dass ich das unbedingt machen will. Und ich habe es nicht bereut, keinen Tag. Wirklich, also das keinen Tag.
Und du hattest ja auch Menschen an deiner Seite, die, wenn man dir so im Lauf der Jahre, wenn man deine Texte liest und dir zuhört und also zwischen den Zeilen hört, wie du über die Menschen sprichst, die ganz nah an deiner Seite sind. Und das ist vor allem deine Mama, die du auch immer noch ganz süß immer meine Mama nennst, das ist egal wie alt du bist. Und Pfarrer Franz, der so, der war ja 38 Jahre an deiner Seite, das schaffen viele Ehen nicht, ne?
Ja.
Das muss man sich auch überlegen.
Mein Beichtvater ist die ersten 10 Jahre, ne? Kam er immer nach Fulda gefahren und so weiter. Und dann miteinander wirklich die großen Sachen, die wir Projekte gemacht haben und dann die 500.000 Kilometer zusammen, ne? Er mich begleitet hat. Ja. Es war wie ein Vater, es war ein Freund, es war mein größter Kritiker, mein größter Fan. Mhm. Es war einfach ein Mensch, der wirklich ein wunderbarer Priester, sonst hätten wir all nicht diese verrückten Gottesdienste, diese wundervollen Zeit erlebt, der offen war. Und ja, das hat mir sehr viel bedeutet, stimmt.
Das ist wahrscheinlich mehr Familie, als so mancher mit einer leiblichen Familie hat.
Könnte wirklich sein. Und ich bedauere sehr, wenn ich Menschen begegne, die mir sagen, dass sie nicht geliebt worden sind von ihren Eltern. Oder ne, da tut mir richtig das Herz weh, weil meine Mama, aber gut, es war auch so eine Story. Mein Vater war natürlich Fußballer und ich bin schon unterwegs gewesen. Ja, ne, und dann hat er auch erst mal gezögert zu heiraten, weil er wollte ja nicht die Karriere abbrechen, ja, und so weiter. Aber die Mama hat sofort gesagt, ich will dieses Kind und ich liebe dieses Kind. Und er hat mir immer dieses Gefühl gegeben. Und natürlich, der Papa, ich war dann Papas Liebling, ne, aber trotzdem, das hat er auch mal einen Stups gebraucht. Das ist auch nicht so ideal immer alles, ne, wie es so aussieht. Ne. Es ist einfach so. Wir können uns nicht aussuchen, wo wir reingeboren werden und das macht es ja auch spannend dann.
Ja, spannend auf jeden Fall, das stimmt. Jetzt hast du die vielen, vielen Jahre sehr in der Öffentlichkeit verbracht. Ohnehin durch die Vorträge, durch die ganzen Fernseh- und Radiosachen. Aber du hast dich auch ganz bewusst dafür entschieden, ganz viel von deinem Leben noch mal mehr in die Öffentlichkeit zu tun, indem du diese sozialen Medien ganz stark bespielst. Du postest irgendwelche Gedanken aus deinem Leben, du schreibst Texte, die ermutigend sind und religiöse Dinge, aber zeigst auch ganz viel aus deinem Alltag. Also man sieht dich auch irgendwie als Bayern-Fan zum Beispiel oder beim Haarschneiden, beim Friseur. Also du machst schon auch diese, das, was man im Theater die vierte Wand nennt. Also du nimmst die Leute mit, zeigst, wie du unterm Schleier aussiehst, du lüftest ganz viele Geheimnisse. Warum tust du das eigentlich? Was gibt dir das?
Also am Anfang habe ich auch erst nicht, hat alles angefangen, muss ich sagen. Und das war interessant, wenn wir mal beim Oktoberfest waren und ich habe halt die Maß hochgehalten, das hat dann gleich 500 Klicks. Und wenn ich halt nur ein Religiöser, dann halt 20 Klicks am Anfang. Ich hab gemerkt, die Menschen interessieren sich so sehr für das Leben, wie wir leben, wo wir eigentlich ganz normal leben für uns. Und das macht die irgendwie spannend und das haben sie mir auch immer wieder mitgeteilt. Das finde ich so schön, dass du auch mal was zeigst. Und ich meine, ich muss ja auch mal die Haare schneiden, sonst wachsen die halt. Das schwitzt man ja, das muss man ja unterm Schleier mal. Ja, und dann fing das eben an, warum nicht? Und vor allem eben nach meiner Krankheit. Und das habe ich ja dann aus Solidarität mit allen Krebskranken mich eben glatzköpfig gezeigt und so weiter und habe eben gesagt, der Krebs wird nie die Nummer eins in meinem Leben sein, sondern immer Gottes atemberaubende Liebe. Und ich wollte immer eine Schwester zum Anfassen sein. Das ist es vielleicht, dass ich deswegen auch etwas aus meinem Alltag auch gezeigt habe. Und das hat die Menschen wirklich interessiert. Mhm. Also, die nehme ich mit, ob ich koche, ob ich das. Und das mögen sie, fragen nach oder schicken mir das Rezept oder sie. Ich will ja zeigen, wir sind ganz normal eigentlich, aber wir sind halt, wir sind halt gläubige Menschen. Wir wollen halt in dieser Welt auch zeigen, man kann ganz normal leben und trotzdem ganz verrückt nach Gott sein.
Mhm. Jetzt hast du das große Stichwort, was die letzten 5 Jahre deines Lebens sehr bestimmt hat, gerade selber schon angesprochen. Im Jahr 2020 änderte sich ja unser aller Leben. Corona kam, nichts war mehr so wie vorher. Und bei dir war es noch viel, viel drastischer, denn du hast die Diagnose Gebärmutterkrebs bekommen. Ja. Auf eine sehr niederschmetternde Art und Weise, weil man dich echt erstmal hat hängen lassen, bis du überhaupt Info bekommen hast und dann auch noch wirklich von einer, sagen wir, nicht sehr mitfühlenden Ärztin sehr hängen gelassen wurdest. Was ist denn in diesem Telefonat damals gelaufen? Warum war das, also ich meine, die Diagnose an sich ist ohnehin dramatisch und es geht einem sowieso schlecht. Genau. Was hat es für dich noch so viel schlimmer gemacht?
Ja, die haben immer gesagt, sieht nicht gut aus, aber sie haben mir Antibiotika gegeben, haben gedacht, vielleicht ist es nur eine Entzündung und man musste eben warten und sie haben mir wirklich gesagt, sie rufen an diesem Mittwoch an und werden mir sagen, was es ist.
Nach einer Biopsie.
Genau, Biopsie. Und ich habe ein paar Mal gefragt und sie rufen auch wirklich an und die haben immer gesagt, sieht nicht gut aus, aber sie können es nicht sagen, sie müssen es abwarten. Also wartest du natürlich wie verrückt auf diese Diagnose, auf diesen Anruf und er kommt nicht an dem Tag. Er kommt am nächsten Tag nicht, und dann natürlich in deinem Kopf, wieso rufen die nicht an? Wie schlimm ist es? Du hast das Handy überall dabei, auf dem Klo überall, weil du denkst, den ganzen Tag können die ja anrufen. Und dann kriegst du gesagt, eben von einer Ärztin, die fast nicht Deutsch richtig sprechen kann, dass du einen bösartigen, schnell wachsenden Tumor hast, dass sie dir nicht viel Hoffnung geben und auf die Frage, werde ich denn die Operation überstehen, sagt die gar nichts. Und das war dieses Schweigen, das war, muss ich echt sagen, so vernichtend in diesem Moment. Da ist wirklich die Todesangst über mich und ich habe angefangen zu weinen, geschluchzt, Ich habe gedacht, ich muss sterben.
Also, während die Ärztin auch noch am Telefon war und seine Reaktion mitbekommen hat.
Ich habe das Telefon fallen lassen, ich war wirklich, und plötzlich habe ich innegehalten. Die sind alle zusammengekommen, das Haus, Franz, alle, weil die haben ja auch gewartet und dann hören sie mich so weinen, die haben ja auch das Schlimmste befürchtet und dann plötzlich habe ich ihn gehalten und dann habe ich gelacht. Ich habe gelacht, habe gesagt, nein, das war jetzt filmreif, nein, das glaube ich noch nicht und dann habe ich das Telefon und dann sagt sie, ach, wissen Sie, das heißt nicht, dass Sie sterben müssen, sagt sie, kommen Sie nochmal, wir erzählen Ihnen nochmal, was Sie alles haben. Super, aber so wie Sie es war, so habe ich, aber so wie sie es mir jetzt gerade, musste ich das annehmen, dass es so ist. Und letztendlich weiß ich es ja auch nicht. Im Nachhinein habe ich erfahren, ich wäre schon längst tot gewesen. Die wollten mich erst 4 Wochen warten lassen mit der Ausschabung. Und das war ja auch sowas. Du sitzt da und die Ärztin hat so dringend gemacht. Jetzt sollst du da eine Ausschabung kriegen und so weiter. Und jetzt sagt die, es tut mir leid, sie müssen 4 Wochen warten. Jetzt sind Corona-Fälle dran. Und dann plötzlich Und das sage ich halt, gibt Gott mir den Gedanken, wieso hätte ich ihn sonst gehabt? Du hast doch so eine Zusatzkarte im Portemonnaie, 20 Jahre. Und dann sage ich, ich habe aber doch so eine Karte. Ja, zeigen Sie mal.
Eine Zusatzversicherung.
Genau, die, wo ich jeden Monat gezahlt habe, nie gebraucht habe. Ich war ja nie krank. Und jetzt kommt die rein und sagt, übermorgen.
Chefarztbehandlung wahrscheinlich, ne?
Mit Chefarzt und so weiter. Ja, nur jetzt sitzt du draußen, jetzt muss ich aber gleich alle untersuchen, Mann, jetzt sitzt du draußen und jetzt kommen mir natürlich die Tränen. Was ist, wenn ich nicht auf diesen Gedanken gekommen wäre? Und mein Doktor hat inzwischen gesagt mir gehabt, im Nachhinein, du hättest nicht 4 Wochen überlebt. Wenn ich 4 Wochen hätte warten sollen, ich hätte nicht überlebt. Ja, und dann habe ich geweint, was ist die, die keine Karte haben? Und das fand ich dann so furchtbar. Und das war auch ein Grund, ne, dieser Weg, wo man wirklich nicht gut behandelt worden ist in dieser ersten Klinik. Und rufen sie nicht an, dann sagen sie es dir per Telefon so. Und das war ja dann der Grund dann nachmittags, dass ich dann, weil ich gesagt habe, das glaube ich noch nicht. Gott hat das letzte Wort. Und da haben die alle wieder gelacht mit mir. Du bist eine. Ne? Hab gesagt, nein, habe ich gesagt. Ich habe mein ganzes Leben. Und jetzt werde ich doch in der schlimmsten Stunde, wo ich jetzt Gott wirklich brauche, ne? Jetzt will ich doch sehen, ob das alles stimmt. Ja? Und dann fiel mir eben eine Ärztin ein, bei der ich einen Vortrag gehalten habe und schau, auf Facebook ist sie Gynäkologin. Das wusste ich nicht. Ich habe uns so oft getroffen, aber ich habe überhaupt nie gefragt, was sie denn für eine Ärztin ist. Und da fing dieser Abenteuer an, dass sie mich sofort anruft und mir sagt, bei ihrem Geburtstag habe ich ja geredet, kommt die Treppe runter, ist ein Doktor. Und ich stellte ihn vor. Und dann sagt sie, das war der führende Krebsspezialist. Und der hat gesagt, das ist ja das Verrückte, sagt Schwester Teresa, wenn man so stark ist und Klosterfrau und kein Kind geboren hat, könnte es sein, dass mal was in der Gebärmutter ist. Und die Dr. Heidi sagt, so eine Prognose sage ich doch kein Mensch, ohne Verdacht, schon gar nicht Schwester Teresa, hat es mir nicht gesagt. Das war 4 Jahre vorher. Und jetzt hat sie gleich eingegriffen und der tolle Doc rief wirklich am nächsten Tag an und sagt, komm nach Berlin, die wissen nicht mal, was es für ein Ding. Und das war meine Rettung. Und war trotzdem noch dramatisch, weil ich nach der Woche Untersuchung ja wirklich glücklich war. Ich hatte keine Metastasen, aber eine 7-Stunden-OP würde mir bevorstehen. Es geht um Leben und Tod trotzdem. Ja, es ist eben schon sehr fortgeschritten. Ich soll mich eine Woche schön erholen daheim. Also bin ich nach Hause. Wir waren glücklich, Gottesdienst gefeiert. Wir haben keine Metastasen, ist ja schon mal gut. Ja, aber nach 2 Tagen brach wirklich dieser Tumor aus, wahrscheinlich durch die Untersuchung. Ich habe geschrien vor Schmerz. Ich habe nicht geglaubt als Mensch, dass man das ertragen kann. Dann musste ich zurück nach Berlin, leider 5 Tage mit Schmerzmittel vollgepumpt. Und jetzt geschieht wieder dieses Verrückte, dass mein guter Arzt geistesgegenwärtig die Operation auf Montag vorverlegt hat, damit ich nicht noch mehr Schmerzmittel habe. Ja? 7 Stunden Narkose, ja, steht ja doch. Ja, und hätte er es nicht gemacht, würde ich hier auch nicht sitzen, weil die Bundesregierung Deutschland beschlossen hat, ab Dienstag keine Operation mehr, nur noch Corona-Fälle. Ich wäre wieder nicht. Also Gott hat, und dann sage ich natürlich, Gott hat so viel eingegriffen. Und dass ich natürlich den großartigsten Menschen treffe, verrücktesten, wunderbarsten Menschen, der sagt, man muss nicht auf die Augenhöhe, auf die Herzenshöhe. Man muss einen Menschen kennen, verstehen, der mich operiert und wo wir uns so angefreundet haben, der eigentlich Muslim ist, ich Christin, 2 Kochbücher gemacht haben, der Weltmensch ist. Das ist alles Fügung wieder, wo ich sage, da hat der liebe Gott schon wieder was vorgehabt, ohne dass ich das eben, aber diese ganze Geschichte, ich sage ja, immer ein Gedanke war es, ne? Gedanke an diese Ärztin, Gedanke an diese Karte, ja, und immer wieder, wo ich denke, ja, wenn mir jetzt jemand sagt, das ist Zufall, sage ich, nein, das war der liebe Gott. Ich hätte nie im Leben an diese Karte gedacht. Nie. Die habe ich nie gebraucht. Ja, ich war ein Anfänger im Kranksein, krebskranksein.
Das sind die allermeisten, die krank
sind. Und das ist das, dieses Ausgeliefertsein. Ich habe das alles mitgemacht von Anfang an. Es war schrecklich, ausgeliefert zu sein. Niemand kümmert sich, du sitzt darum. Ne? Und ich habe dann angefangen, wirklich die alte Frau, die sage ich, wie lange sitzen Sie ja schon? 3 Stunden, ja. Und noch niemand kam raus, nein. Ja, da bin ich hin, habe gesagt, Leute, guck mal, die Frau ist doch 80 Jahre. Ihr Mann wartet seit 6 Uhr früh da draußen und weiß nicht, der Telefon ging nicht. Jetzt tun sie sich doch um die Frau annehmen. Ne? Ja, da bin ich halt natürlich wieder eigentlich. Aber das sind halt so Sachen. Aber ich habe das alles mitgemacht und deswegen kann ich jetzt im Nachhinein als Gesunde inzwischen sagen, der Krebs war ein Geschenk für mich, weil ich die Menschen noch besser verstehen konnte. Und ich habe alles eben öffentlich gemacht, wie vorher auch. Ihr habt mich beglitten zum Vordringen, ihr habt mich beglitten zum Musical, ihr habt mich beglitten in die Radioshow oder ins Fernsehen. Und jetzt geht doch den Weg mit mir. Ja, und so viele haben geschrieben, wieso du, ne? Ja, du machst doch nur Gutes. Und, wie, ne? Und ich habe gesagt, Gott will mir doch nichts. Ich habe wirklich am letzten Tag vor der OP noch ein Video gemacht. Leute, es ist nicht so, dass Gott mich bestrafen will oder dass irgendwas, das würde ich nie im Traum denken daran. Ein liebender Mutter tut das doch schon gar nicht. Die würde doch ihrem Kind keine Krankheit geben, um es hinterher zu heilen. Ein Vater würde das nicht tun. Ja, wieso sollte Gott das tun? Aber wir leben einfach in der Umwelt auch, ja. Und dass du das kriegst oder nicht, das sind so kleine Faktoren, ob du es bekommst oder nicht. Ja. Und der lässt mich doch nicht im Stich, Leute. Ihr werdet sehen. Vertraut doch, ne? Ja. Ich fürchte mich nicht, also braucht ihr euch auch nicht fürchten. Und entweder gehe ich zum lieben Gott oder wir werden noch einiges anstellen zusammen. Aber ihr braucht nicht einen Moment denken, dass das eine Strafe ist. Glaube ich nie und nimmer.
Dieser öffentliche Umgang mit deiner Krankheit, ne? Und dass dir zehntausende Menschen dabei zugeschaut haben, als du dann während der Chemo deine Haare abrasiert hast. Dieses Video vor der OP, all diese Sachen haben ja auch dazu geführt, dass ganz, ganz viele Menschen auf einmal in der Position waren, in der du vorher immer warst. Nämlich auf einmal haben Menschen für dich gebetet und nicht andersrum. Auf ganz einmal genau. Haben sich Menschen für dich eingesetzt und haben sich Sorgen um dich gemacht. Wie hat sich das für dich angefühlt, als du auf einmal nicht mehr die Senderin, sondern die Empfängerin von all diesen Gebeten und guten Wünschen und Gedanken warst?
Ja, es war überwältigend, erstmal fast zu viel, weil ich das gar nicht gewohnt war. Ich habe jeden Tag Schwester Therese, bitte beten Sie für mich oder ne und so weiter. Und jetzt umgekehrt und ich habe ja wirklich, erst war ich auch ein bisschen erschrocken und dann habe ich gedacht, das ist ja so eine Welle, wo du getragen wirst, ja. Das ist ja wirklich unfasslich. Und dann habe ich auch im OP gesagt, also fürchtet euch nicht, ne, Tausende beten jetzt heute auch für euch, ne. Die haben ja auch für die Ärzte und alle, ne, haben sie gesagt, wir beten für den Arzt, für die alle. Das war wie ein Getragensein. Also unfasslich, dass man das, was man gegeben hat, anscheinend zurückbekommt in einer Liebe. Manche haben gefastet sogar an dem Tag meiner OP, ja. Also die haben wirklich wahnsinnig, eine wahnsinnige Zuwendung. Das hat, ja, das kann ich nicht fast nicht in Worte. Und deswegen bin ich jetzt heute so, dass ich denke, ich muss weitermachen und muss was zurückgeben von dieser Liebe und Güte und Gebete und dieser Tragen. Ihr habt gesorgt, dass ich lebe, also ne, bin ich auch für euch da wieder und so weiter. Also es war schon unbeschreiblich, das Gefühl, so getragen zu werden von so vielen Menschen und wirklich was alles an Päckchen und an Karten und sogar eine Riesenpackung, ne? Ein Magnum Champagner hat mir jemand aus Südtirol geschickt, ne? Ein Sekthersteller, ne? Ja, denke ich, ich kann doch nicht trinken, ja, ich habe es den Schwestern dann geschenkt, aber ich sage nur, so liebenswürdig, also so viel, man ist wirklich fassungslos eigentlich, überwältigt, ne? Und dann habe ich gemerkt, es ist richtig, die wollen ja wissen, wie es ist, ne? Der erste Foto, 39,9 Fieber in der Intensivstation, ja, gell? Und wie ich rauskam, ja, und am nächsten Morgen 37,0 und seitdem hatte ich nie mehr Fieber, ne? Und die sind den Weg, die wollten ja auch wissen, ne, was ist, wie geht's und so weiter. Und dann natürlich hat sich die Tür geöffnet für so viele Krebskranke, die Mut da hatten, die mir jeden Tag schreiben, ohne sie hätte ich das nicht überstanden, weil sie so mutig, tapfer voraussehen, weil sie so zuversichtlich waren, habe ich das auch gemacht. Also ich denke, da hat sich einfach, da wusste ich, ich habe wieder eine Aufgabe, eine andere Aufgabe eben, ja, und deswegen dürfen mich auch die Kranken anrufen, gerade krebskrank auch in der Nacht, ja, die kriegen meine Nummer dann und weil ich weiß, wie das war nachts, wenn man allein im Krankenhaus, oder Angst, einfach dieses mieseste Gefühl, die alles zerfrisst in dir, diese Angst, aber die denken wir, ja, die Angst, ja, und das war natürlich etwas, wofür ich, es musste so sein. Es musste so sein, dass ich diesen Doc, dass ich mit ihm Kopfbücher mache. Es musste sein, dass ich diesen schweren Weg auch so gegangen bin, wie ich ihn gegangen bin. Also mir blieb nichts erspart. Mhm. Das war nicht ein kleiner Krebs, das war auch nicht ein bisschen weniger, sondern es war die ganze volle Summe von allem, was alle anderen auch mitmachen müssen, von Chemo, von allem. Von diesem Abhängigsein, von diesem auch blöd angeschaut werden, ne? Ja, von allem. Du hast das alles auch ertragen, aber daher weiß ich ja, wie es geht. Wir sind aber Christen, wir sind mündige Patienten. Man darf uns einfach fragen, ne? Man kann uns einfach, wir wissen noch am besten, was uns bekommt. Am Ende hat du wirklich, traust dich nicht mal irgendwas zu essen, zu trinken, weil du nicht dir selber nicht mehr vertraust. Nicht? Mhm. Alles kriegst du vorgeschrieben. Ja, bis ich irgendwann meinen Bauch, ich streichle an meinen Bauch und habe gesagt, du, wir haben so lange miteinander ausgehaft, das schaffen wir doch jetzt auch wieder. Ne? Mhm. Ich verlasse mich wieder auf mein Bauchgefühl. Leben. Mhm. Ne? Genießen, Freude, Liebe. Und das, ich glaube, das hat so vielen auch einfach gut getan, dass man auch so umgehen kann mit einer Krankheit. Und es gab wirklich auch beschissene Stunden, sage ich jetzt einfach mal als Schwester, wirklich beschissene Stunden. Aber ich habe auch verrückte Stunden erlebt, wo ich so mal einmal sollte ich auf die blaue Couch nach München, ja. Und ich hatte früh, ne, plötzlich, ich hatte abends Quittensaft und ich musste brechen früh, ja. Ich habe dauernd brechen müssen, ja. Und dann hat der Franz gesagt, oh Gott, wir können nicht fahren. Ich habe gesagt, doch, wir fahren. Dann nehme ich einen Eimer mit, wir fahren. Dann breche ich halt dreimal bis München. Nein, ich lass mir das nicht nehmen. Warum denn? Ne, nur, ich habe die Krebs überlebt, jetzt werde ich ein bisschen Kotze auch schaffen. Mhm. Und so war es. Bin wirklich, er ist gefahren. Ich habe zweimal noch gekotzt, habe ich nicht. Ich kam an, kreidebleich. Und dann saßen wir hier, wie hier im Studio. Und dann habe ich denen jetzt gesagt, ihr könnt froh sein, dass ich überhaupt komme bin. Heute Morgen ist mir nicht gut. Um Gottes Willen, Gott sei Dank und so weiter. Und ich habe wirklich Schmerzen gehabt, so immer wieder Magenschmerzen bis nach Hause. Ich habe dann nichts getrunken, und dann habe ich so viel getrunken und jetzt kam ich heim, jetzt war alles wieder in Ordnung. Jetzt lag ich im Bett und habe Halleluja gerufen. Wer hat dir eigentlich gesagt, dass es dir schlecht geht, wenn es dir schlecht geht? Ich habe meinem Gehirn einfach gesagt, ja, mir geht es heute nicht gut. Aber mach doch nichts. Anderen geht es auch nicht gut. Andere haben Schmerz und müssen arbeiten. Andere müssen kommen nachts nach Hause und müssen ihre Kinder erst versorgen. Ja, es gibt so vieles, was wir tragen müssen. Das wirst du doch auch ertragen. Und das war irgendwie, ich konnte meinem Gehirn sagen, ja, ich weiß, dem Körper geht es nicht gut, aber ich habe gesagt zu Franz, auch wenn ich babbel, vergesse ich sowieso und so war es dann. Es war ein wunderschönes Interview. Und du lernst einfach, dass du dich wirklich auch überwinden kannst. Es war gut, dass ich das merke. Und vor allem mit meinem Lachen, was ja mein Thema von meinen Vorträgen ist. Und wirklich 30 Sekunden nur die Mundwinkel nach oben. Und nach 30 Sekunden schüttet Gott Endorphinos, morphiumähnliche Stoffe, Glückshormone genannt. Und ich habe selber praktiziert, was ich den Leuten sage. Und ich habe gelernt, ob du lachst oder weinst, das Problem bleibt das gleiche. Und also der Körper ist ein Wunder. Also was Gott da geschaffen hat, wie wir uns wirklich immer wieder zu Recht wieder, also ich kann nur staunen und deswegen ist für mich jeder Mensch ein Wunder und es ist so schön, in seine Augen zu schauen und wenn ich das sage, ich bin wirklich immer noch verliebt. Ich habe es wirklich alles gemacht, aber es war ein Geschenk. Ich kann die Menschen verstehen.
Du hast aber auch wirklich was gelernt in dieser Zeit, nämlich so ein paar Sätze, die Menschen gegenüber erkrankten Menschen gerne sagen, sehr wohlmeinend, nichts Böses im Sinn habend, die aber richtig ätzend sind.
Furchtbar.
Du weißt schon, welche ich meine, ne? Erzähl mal bitte, welche Sätze wir alle aus unserem Wortschatz streichen sollten, wenn wir mit schwer erkrankten Menschen sprechen.
Bitte. Das erste ist, denk positiv. Wer ist denn positiver als ich? Aber du musst gucken, wann du das sagst. Wenn du eine Diagnose kriegst und du nicht in der Situation bist, ja, und jetzt sag, denk positiv, ja, also du bist so geschockt, dir wird der Boden weggezogen, ja, oder wenn du am Kotzen bist, wenn du Durchfall hast, wenn die Spritze wehtut, wenn, was weiß ich, und dann denk positiv, Entschuldigung, das ist so daneben, ja, bitte nicht. Später, wenn der erste Schock vielleicht vorbei ist. Und wieso nicht sagen, wollen wir zusammen positiv denken? Wieso überlässt du das den Kranken? Er soll positiv denken. Wieso sagst du, wir wollen zusammen? Wenn es dir hilfreich ist, wollen wir zusammen positiv denken. Aber dann, wenn es vielleicht ein bisschen besser geht. Wer ist denn positiver als ich? Natürlich weiß ich, positive Gedanken machen positive Gefühle. Das verkünde ich doch. Mhm. Ja? Und negative Gedanken machen negative. Aber in der Situation ist es nicht angebracht. Das Zweite war, ist wirklich so, steigern Sie sich nicht rein. Also ja, Entschuldigung, ich darf mich als Kranker fühlen, wie ich mich fühle. Mhm. Und wenn ich, und das war ja die Situation, dass ich 3 Stunden auf die Chemo warten musste, weil die Ärztin nicht da war und die uns nicht gesagt haben, dass ein Ersatzarzt aus Düsseldorf kommt, in Nürnberg sich impfen lässt, um nach Neustadt rauszufahren. Ja? Und statt uns heimzuschicken, wir sind doch Erwachsene, ne? Ja, hat man uns 1 Stunde nicht Blut abgenommen. Ich denke, ich drehe durch, ich habe ja noch 7 Stunden vor mir. Ja, dann 20 Minuten dann, ne? Geht die Cortison, jetzt tun sie eine Dreiviertelstunde. Ich sage zu Franz, das stimmt doch hier was nicht. Und dann kommt raus, was rauskommt. Ja, 3 Stunden hat man uns sitzen lassen. Und ich habe noch 7 Stunden vor mir. Und da bin ich ausgeflippt. Schwester Theresa ist ausgeflippt. Da sagt die, steigern Sie sich nicht rein. Nein, das Beste waren die nächsten 2 Sätze. Haben Sie denn heute noch was vor? Haben Sie denn heute noch einen Termin? Da habe ich gesagt, Entschuldigung, das ist meine Lebenszeit. Die möchte ich nicht in Ihrem Abstellraum verbringen.
Gerade nicht, wenn man krebskrank ist.
Ganz ehrlich. Du darfst dich fühlen, wie du willst. Und wenn ja, du dich reinsteigerst, dann darfst du das auch. Wann im Leben darfst du dich reinschauen, als wenn du todkrank bist? Entschuldigung. Mm. Und das Dritte, ganz ehrlich, ich bitte euch von Herzen da draußen. Wirklich gut gemeint. Und wirklich, ich habe ihn 100-mal gehört. Du schaffst das.
Was ist so schlimm an diesem Satz für dich?
Ja, ich habe 1 Jahr gebraucht. Ich habe 1 Jahr nicht verstanden, warum mir der Weg getan hat. Und nach 1 Jahr habe ich es kapiert. Was schaffe ich denn? Ich habe Krebszellen, die mich auffressen wollen. Denn Krebs ist ja die einzige Zelle, die vergessen hat zu sterben. Mhm. Das ist ja das Schlimme an Krebs. Alle anderen Zellen werden verwandelt, ne, erneuern sich oder sterben ab. Aber Krebs vergisst das. Und deswegen kannst du ihn nicht vernichten. Du musst ihn rausholen oder mit Chemo. Ne? Das ist das Schlimme. So, was schaffe ich denn da dabei bei der ganzen Prozedere? Gar nichts. Und wenn ich es nicht schaffe, habe ich dann versagt? Und das sagen wir Kindern von der Klassenarbeit, du schaffst das. Warum sagen wir nicht, mein Schatz, egal was rauskommt, ich liebe dich. Egal wie der Test ist, ich liebe dich. Gib dein Bestes, ich liebe dich. Warum sagen wir das nicht? Und das ist mir aufgegangen, was ist, wenn ich es nicht geschafft hätte? Es ist ja so, wenn die Therapie funktioniert hat, war es der Arzt. Wenn sie nicht funktioniert hat, war der Krebs zu stark.
Ja. Aber nicht der Mensch zu schwach.
Aber nicht der Mensch. Und deswegen, ich habe schon vor meiner Erkrankung gerne in meinen Vorträgen gesagt, es gibt ein schlimmes Wort in Deutschland, das heißt, Gesundheit ist das Höchste. Ich halte das für den größten Schmarrn. Das ist nicht wahr. Geliebt zu sein ist das Höchste. Was müssen sonst alle behinderten Menschen und chronisch kranken Menschen auf dieser Welt denken? Das ist nicht wahr. Geliebt zu sein ist das Höchste. Natürlich kommt dann gleich die Gesundheit, aber das ist nicht wahr. Eine wirklich krebskranke Frau, die wirklich schlimm dran war und auch wiedergekommen ist, der Krebs. In der schlimmsten Stunde hat ihr Mann sie verlassen mit den Worten, du stirbst ja sowieso. Wie sie hat, und es war noch ein Arzt, ich würde ihm gern mal begegnen.
Was würdest du ihm sagen, wenn du ihm begegnen würdest? Was würdest du ihm sagen, wenn du ihm begegnen würdest? Denn
nein, ich
er
würde
ist ja
sagen,
nicht der Einzige,
ich kann nicht fassen, wenn sie den Weg haben zu gehen, okay, aber diesen Satz zu sagen, einem Menschen, du stirbst sowieso, haben sie nicht was anderes gelernt als Arzt? Also als Arzt, also ich meine, wenn es irgendjemand wäre, okay, ne? Aber wie wenig Feingefühl muss ein Mensch, wie viel Anstand haben, das zu sagen? Also ich war einfach so, und das sagt sie eben drauf, schlimmer als der Krebs war das, verlassen zu werden. Das kann ich heute wirklich unterschreiben. Schlimmer als der Krebs, verlassen zu werden. Nein, das Schlimmste ist, wenn du nicht geliebt bist, wenn du nicht einen Helden an deiner Seite hast, der dich liebt, auch wenn du krank bist, auch Krebs hast oder in dem Rollstuhl bist oder. Eine Frau sagte mal, Schwester Therese, ich sag's Ihnen, warum ich meinen Mann so liebe. Ich bin seit 30 Jahren im Rollstuhl mit MS, ja, und mein Mann sieht noch seine Frau in mir und nicht die Kranke. Das macht mich jeden Tag glücklich. Ja, das macht mich glücklich, dass ich nicht die Kranke bin, abgestempelt bin und so weiter. Und das, ich sage ja, das habe ich schon gesagt, bevor ich krank war. Gesundheit ist das Höchste, stimmt nicht. Geliebt zu sein, meine Lieben, ist das Allerhöchste auf dieser Welt.
Mm. Du hast ja nach deiner Krankheit mit deinem Arzt eine wirklich wundervolle Freundschaft angefangen. Ihr schreibt zusammen Kochbücher, die auch da quasi wurzelten, was du essen konntest während der Chemo und was du vertragen hast. Und er mit der marokkanischen Küche hat dann auch noch gesundheitsfördernde Rezepte dazu bekommen. Wenn die Menschen diese Geschichte hören, dass du als Ordensschwester mit christlichem Hintergrund, mit dem Chefarzt der Charité, der Moslem ist, Rezeptbücher schreibst, was ist die Reaktion darauf? Das ist ja vollkommen absurd eigentlich, ne?
In dieser Situation, wo wir uns gerade befinden auf der Welt, ist es nicht ein Hoffnungszeichen, dass eine Christin mit einem Moslem zwei großartige Kochbücher geschrieben hat? Und er ist, ich meine, er ist einer der renommiertesten Krebsärzte dieser Welt. Das ist nicht irgendjemand, sondern jemand, der wirklich Menschen jeden Tag rettet und so viele. Der Tag und Nacht wirklich also für das lebt. Und wenn du den kennenlernst, ne, dann würde dir nicht wichtig sein, dass er Moslem ist, sondern dass er ein großartiger Mensch und Arzt ist. Und ich glaube, außergewöhnliche Ärzte brauchen auch manchmal nur außergewöhnliche Patientin. Und das war ich wahrscheinlich. Und dass wir uns so verstanden haben. Ja, und dass wir auf dieser Wellenlänge lagen. Wir lieben Gott und wir lieben die Menschen. Wir sind verrückt. Ne? Wir wollen Menschen glücklich machen. Und das war das Bestreben, dieses Buch zu machen, der Lebensfreude. Das ist ein Kochbuch der Lebensfreude. Weil wir sagen, zur Gesundheit gehört ja, sagt auch der WHO, nicht nur das Körperliche, Seelische und Soziale. Wenn eins davon nicht stimmt, kannst du auch nicht gesund sein. Ja? Und was ist, wenn der Stressfaktor neben dir sitzt, der dein Leben krank macht vielleicht, ja, oder die sozialen Umstände, die das tun? Und da haben wir eigentlich sehr schnell gemerkt, wir haben beide was zu sagen. Und wir respektieren uns wahnsinnig. Aber natürlich, er ist so ein... Also der reibt sich auch auf, gell? Und das Verrückte, glaube ich, was wir eben erlebt haben, war nicht nur das Kochbuch, mach mal mit so einem Doktor ein Kochbuch, ja? Da schreibt er ein Rezept, 4 Kilo Zwiebel, sage ich, Halit, 4 Kilo Zwiebel, das geht nicht. Wir haben das für 4 Personen ausgelegt. Ne? Für wie viel hast du das gedacht? Ja, für 7 hungrige Marokkaner, ne? Ja, so zum Beispiel. Ne? Oder als er eine Suppe hat er einfach nicht geliefert, jetzt muss er endlich liefern. Ich habe ja die Bilder präpariert alle, ne? Konnte ich ja ganz gut. Jetzt schickt er mir das Foto, schreibe ich ihm großartig, aber wenn du noch den Schatten vom Handy rausduchst, muss ich nicht bis 2 Uhr früh arbeiten. Ja? Dann macht er Neues, sage ich, fantastisch. Wenn du noch die Fingerabdrücke vom Teller wegwischst, ne? Wäre mir auch geholfen. Und dann schreibt er nichts, dann schreibe ich, du brauchst die Augen nicht verdrehen, ich sehe es. Ne? Und dann schreibt er Smile. Ja? Das ist so einfach, was ein Menschlein einfach macht. Aber wirklich das Verrückteste, was ich erlebt habe, das war in der Zeit, wo ich Chemo hatte und er war im Urlaub, was ich ihm so gegönnt habe mit seiner wunderbaren Frau und die Kinder in Marokko. Und jetzt plötzlich schickt er mir ein Bild, er schickt mir ein Foto und ich schreibe, was ist das? Ne? Ja, ich habe es nicht erkannt, was das sein soll, schreibt er deine Gebärmutter. Ja, ich sage, Halit, kannst du 365 Tage, kannst du nicht einmal nicht an Krebs denken? Ne? Ja, er hat es mir auch schon mal gezeigt, ich habe das aber nicht mehr, wahrscheinlich nach der OP oder so. Ne? Da war wirklich ein Riesentumor, also das war ja beeindruckend. Aber jetzt kommt Pfarrer Franz rein, habe gesagt, guck mal, was der Halit geschickt hat. Sagt Franz, hat er was gekocht? Habe gesagt, nein. Das ist meine Gebärmutter. Der hat auch so lachen müssen. Da habe ich gesagt, Halit, kannst du nicht mal an was anderes denken? Nein, und dann schreibt er, nee, Theresa, das war eines meiner schwierigsten Operationen, die ich gemacht habe. Und vor allem, wenn ich einen Menschen kenne, ist anders, als wenn es anonym ist. Ne? Und ich habe so aufpassen müssen. Ich wollte so richtig alles machen und 7 Stunden mit seinem Team da stehen. Ja? Und ich muss echt sagen, da sind mir wirklich die Tränen gekommen und er arbeitet es auch auf, was er erlebt hat. Und dann war ich noch mehr beeindruckt, ne, was Menschen geleistet haben, dass es mich noch gibt. Ne. Aber er ist so wie ich für Gott und meine Botschaft bin, jeden Tag, 365 Tage, so ist es auch für Krebs. Ne. Er denkt, träumt, tut, für Menschen. Und das macht uns, was wir so uns gut verstehen. Und deswegen spielt es keine Rolle, dass er Moslem ist oder ich Christin bin, sondern es geht um den Menschen. Und das habe ich ja immer schon gesagt. Jeder, der mir begegnet, ne, das ist für mich ein Mensch erstmal. Ein kostbarer Mensch.
Also ich würde auch gerne nochmal klarstellen, die Frage zielte nicht darauf ab, ob es irgendwie schwierig ist, mit einem Moslem zusammenzuarbeiten, sondern eher, weil ich es so spannend finde, weil es selten ist, dass jemand, der so tiefgläubig ist, mit jemandem, der so einem anderen Glauben
der aber
anhängt,
eben auch
dann
sehr
so,
gläubig ist. Das
genau,
ist ja das Schöne.
Das ist das, was euch verbindet.
Ja,
ne?
Ja, und der auch über Gott spricht und Gott sagt und nicht Allah, sondern ne, wir verstehen uns, er nennt ihn Allah, ich nenne ihn Gott, aber wir sind da, wir wissen, dass da unterschiedliche Meinungen gibt, wie man das sieht, aber für ihn ist es sehr, und er sagt ja auch in Gesprächen, auch wenn er alles tut, sagt er letztendlich, aber ein anderer hat noch das letzte Wort, sagt er auch. Ja, er kann als Arzt alles versuchen, aber letztendlich hat er es auch nicht. Er versucht auch sein Bestes zu geben, aber es kann, ne?
Ja.
Er hat nicht alles in der Hand. Ne?
Du sagst, du hast keine Angst davor, dass der Krebs wiederkommt. Warum nicht?
Vielleicht, weil ich das eben alles mitgemacht habe und weiß, wie es jetzt alles geht. Das heißt, was Wartezeiten sind, was Spritzen sind, was das ist. Ich habe nicht vor, ewig zu leben. Ja, sondern ich habe schon damals mein Testament gemacht und war eigentlich bereit, wenn Gott mich jetzt holen kommt, ne, dann gehe ich in seine Herrlichkeit, ich weiß, wo ich hingehe, ich habe ein großartiges Leben gehabt. Also ich habe wirklich so viel Erfolg gehabt im Sport, ich habe Gott erleben dürfen, ich durfte Schwester werden, ich habe so viel tun dürfen, ich komme fünfmal in der Woche aus großen Hallen, die Menschen sind glücklich, gibt's was Schönes, Menschen zu ermutigen, die Kids, ne, mit ihnen verrückte Dinge zu tun. Ich habe so viel erlebt, und wenn ich jetzt was Schreckliches erlebe, das ist in keinem Verhältnis zu dem, was ich Schönes erlebt habe. Und deswegen, wenn es so ist, ich weiß jetzt, wie es ist, dann werde ich nicht diese Angst haben, sondern ich werde überlegen, kann man was tun? Wenn ja, ja, und wenn nicht, dann ist es auch nicht. Ich werde nicht ewig leben. Und ich habe mir, als ich Angst hatte, wirklich habe mir überlegt, Theresien, was ist eigentlich das Schlimmste am Sterben? Am Schlimmsten ist doch eigentlich nur, dass du Menschen, die du liebst, verlassen musst oder Menschen, die du liebst, hergeben musst. Aber wir wissen ja, wohin. Und dann habe ich mir überlegt, es gab Milliarden von Jahren auf dieser Erde Menschen, da habe ich noch nicht gelebt. Ist das schlimm? Nein. Weil im Mittelalter möchte ich nicht gelebt haben. Da wäre ich wahrscheinlich als Hexe verbrannt. Und als in Europa die Pest wütete, hallo, möchte ich nicht dabei gewesen sein. In den beiden Weltkriegen. Ich danke Gott, dass ich das nicht erlebt habe. Ich bin heute genau richtig hier bei dir in Bamberg, bei unserem Fränkischen Tag hier Podcast. Ja, ich möchte nirgends anders sein. Und wenn ich in 30 Jahren nicht mehr da bin, wäre das auch nicht schlimm, weil niemand mehr da ist, den ich liebe. Meine Mama, die ist für mich geschaffen. Meine Geschwister, meine jetzt neuen Geschwister, meine Gemeinschaft, meine Freunde. Ja, aber ich kann mich natürlich immer wieder mit jemand anfreunden, ist doch nicht das Gleiche. Und dann wird niemand, 50 Jahre niemand mehr da sein, der meine Familie ist, liebe. Dann ist doch nicht schlimm. Ja, und irgendwann will ich ja auch zum lieben Gott und Pfarrer Franz, ja, die waren da alle schon da oben. Ich wurde ja mal von einer Journalistin gefragt, Schwester Theresa, was würden Sie denn als erstes tun, wenn Sie in den Himmel kämen? Hab so, oh, das wüsste ich. Ich würde 4 Jahrhunderte lang auf dem Schoß vom lieben Gott sitzen und ihn knuddeln. Und dann würde ich zurückschauen. Dann würde ich all die Steine sehen, die mir aus dem Weg geräumt sind, den Mist, den ich gemacht habe, die Liebe, die ich nicht fähig war. Dann würde ich Rotz und Wasser heulen. Dann würde ich noch schniefen. Dann würde ich sagen, ist ja alles gut. Und dann, bis ich alle Heiligen durchgebabbelt habe, die heilige Theresa, meine Urgroßmutter, die ich noch nie kennengelernt habe. Und wenn ich dann meinen Jesus sehen darf, der lang ja 5 Milliarden Jahre nicht ihm in die Augen zu schauen. Und dann freue ich mich auf die Party. Jesus spricht von Hochzeitsmahl, von Leben, von Herrlichkeit. Und dann werde ich vielleicht Menschen begegnen, die sagen, weil du 5 Euro gegeben hast oder jetzt für die Krebshilfe deine Sachen machst oder habe ich in der Woche überlebt, ich wollte den Menschen sehen, der mich gerettet hat. Dann werde ich all die Menschen, mit denen ich mir vielleicht schwer tat, sie sehen, wie sie wirklich sind. Und die werden mich sehen, wie ich wirklich bin. Ja? Und es wird nichts geben, keine Tränen, heißt es in der Offenbarung. Ja, keine Tränen, kein Leid, kein Schmerz. Und darauf freue ich mich. Und dann freue ich mich auf diese Verwandlung. Ich kann nicht einfach so hineinschlüpfen, ja. Und es gibt so ein schönes Lied, so mein Lieblingslied. Da staunt einer, dass er im Himmel ist. Und die dritte Strophe heißt, eigentlich habe ich hier nichts verloren. Hier, wo alle so vollkommen sind. Doch ich höre die Stimme meines Retters. Du bist Gottes heißgeliebtes Kind. Und darauf freue ich mich, auf dieses Abenteuer. Das heißt, ich habe nicht mehr viele Wünsche. Ich möchte, solange ich kann, noch unterwegs sein. Es ist wirklich eine Riesenfreude, Menschen zu ermutigen. Und wenn ich das dann mal nicht kann, okay, dann wird es auch so sein. Ich habe die Welt bereist. Ich habe so viel unterwegs, war ich. Ja, ich habe so viel gesehen. Ich habe eigentlich alles gehabt, was man haben kann. Wundervollste Menschen. Ich danke Gott, dass ich sie gehabt habe an meiner Seite. Und über all die neuen freue ich mich. Aber ich habe jetzt keine großen Ziele jetzt mal zum Himalaya oder was weiß ich. Na, ich möchte einfach so wie jeden Tag närrisch glücklich sein bis zum Letzten und so zufrieden wie möglich jeden Tag und verliebt bleiben, das möchte ich. Und wenn man sich dann wundert, warum man als katholische Schwester von Verliebtsein spricht, aber es ist halt so, ich bin es wirklich und ja, und das wünsche ich allen Menschen, dass sie närrisch glücklich sein dürfen, dass sie geliebt werden, wirklich geliebt, dass es jemand gibt, der dich achtet, auch wenn er deine Macken kennt, der dich wertschätzt, der jeden Tag neu sich auf dich freut. Ja, und das hat mir Frau Franz immer so oft gesagt, oder auch die Claudia, wenn du früh in mein Zimmer kamst so, und ich habe die immer angestrahlt, als hätten wir uns wochenlang nicht gesehen. Ich freue mich auf die Menschen. Und das wünsche ich jedem, weil wenn der Tag, der heute vergeht, weg ist, der kommt nicht mehr wieder. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir könnten 500 Jahre alt werden. 500 Jahre Zähne putzen, waschen, bügeln, Radio machen, manche Leute ertragen. 500 Jahre, sei mal doch mal normal. Was wir in einem Menschenleben nicht an Zufriedenheit schaffen, schaffen wir auch nicht in 500. Also macht's Beste aus jedem Tag. Und das will ich und verrückte Dinge tun noch, so wie ich eben bin. Und warum muss man... Wir müssen nicht normal sein, wir sind Originale. Ich bin eben Schwester Teresa mit diesem Lebensweg, wie gesagt, den ich mir auch nicht ausgesucht habe. Und andere sind eben so. Und lasst doch jeden das bisschen schönes Leben leben. Habt ein bisschen Respekt voreinander. Und dann, wenn wir das kapiert haben, glaube ich, können wir die Welt ein bisschen verzaubern.
Ich habe noch eine letzte Frage. Was sagst du Menschen, die nicht an Gott glauben?
Ich kann das verstehen, weil ich bis 18 auch nicht an ihn geglaubt habe und auch gar nicht mal gebraucht habe. Ich kann verstehen, angesichts von Leid und dem Fußspann, was da alles läuft, ja, kann ich das verstehen, dass man dann Gott meint, dass Gott immer schuld ist daran, ja, dass alles so ist, aber dass man vielleicht auch sieht, dass all das Schöne, was da im Leben schon passiert ist und das Schöne, was passiert, was du gelebt hast und so weiter. Also man muss auch mal sehen, ne, ist wirklich alles oder sind es ein paar Dinge auch, ne? Und oft ist jeder Mensch ist ja ein Wunder, aber sein Verhalten tut uns manchmal schwierig, mit ihm umzugehen, ja. Und das macht uns ja oft, wenn in meinem eigenen Leben irgendwas schief ist oder jemand uns nicht mag oder wir abgelehnt werden, dass dann oft so diese, ne, dass niemand mich liebt und alles ist schrecklich. Probier es aus, kann ich sagen. Probier es aus. Bete mal, lies mal die Bibel, versuch mal das zu leben. Und wenn du dann feststellst, es gibt keinen Gott, okay, dann darfst du dein ganzes Leben leben, wie du willst. Aber wenn du es wirklich probierst und dann irgendwas erlebst, wo du denkst, das könnte ja doch was sein, vielleicht lässt du dich auf dieses Abenteuer ein. Vielleicht lässt du dich darauf ein. Also, ja, wir leben in wirklich schwierigen Zeiten. Und wir dachten, Corona wäre schon das Schlimmste. Aber ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Aber ganz ehrlich, nicht mal der Krebs hat geschafft, mir meine Lebensfreude zu nehmen. Das wird kein Herr Putin und auch nicht der Trampel sein. Ich gebe ihm keine Macht. Und auch dem Negativen nicht, auch dem bösen Menschen nicht. Das tut weh, abgelehnt. Ich habe alles mitgemacht. Man wird beobachtet als Schwester, man bekannt ist alles. Und Neid macht oft kritisch. Ja, und leider ist es so. Ne? Ich habe auch gesagt, das deutsche Wort für Anerkennung in Deutschland ist Neid. Das Wort für Anerkennung oft. Ja?
Da ist was dran,
aber es ist einfach so, der größte Kritiker schreit eigentlich nur, ich kann auch was. Ich kann auch was. Das ist alles so menschlich. Ne? Das kann man verstehen. Ja? Man kann verstehen, was die Welt keinen Anteil hat, rächt sie sich oft. Aber ich gebe diesem keine Macht, auch nicht den Menschen. Die großen Herrscher, Fürsten, sind, ne, die es gab auf der Welt, da gab es schon mächtige Menschen, die sind alle tot. Nur einer kam zurück, Jesus Christus, und der lebt daran, glaube ich. Und deswegen, wie gesagt, ich kann nicht alles Leid lösen, aber ich kann versuchen, jeden Tag ein bisschen mehr zu lieben und für euch da zu sein. Ich kann es verstehen, dass es schwerer ist, in dieser Zeit zu glauben, als in anderen Zeiten. Aber es gab immer schwere Zeiten, immer. Die ganzen Jahrtausende und haben Menschen trotzdem geschafft, verrückt nach Gott zu sein, die Behinderten zu retten, die Hindern abzuwaschen. Und egal, natürlich gibt es viel Kritik an der Kirche, berechtigt, aber das darf man nicht übersehen, dass sie seit 2000 Jahren dienen und Menschen füttern und sie lieb haben und trotzdem Gutes tun. Und das darf man nicht vergessen. Und so sehe ich einfach gerne das Positive. Und das wünsche ich allen. Ein segensreiches Leben. Jetzt beginnt der Rest deines Lebens.
Theresa, vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst, dass du aus deinem Leben, aus deinem wilden, verrückten und positiven Leben erzählt hast. Danke für die vielen Gedanken.
Auch ich bedanke mich herzlich für die sehr interessanten Fragen, vor allem die allererste, mich sehr überrascht hat, wie man das so auch sehen kann. Ne? Das stimmt, so habe ich das auch nicht gesehen, dass Gott mich halt besonders irgendwie, warum ich so reden kann, aber es hat seinen Grund und das wünsche ich jedem.
Vielen Dank. Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Alle bisherigen Folgen und unsere anderen Podcasts findet ihr auf www.fränkischertag.de/podcast. Für die Produktion dieser Folge sowie für Fotos und Videos ist Matthias Hoch zuständig. Unsere Grafiken sind von Franziska Schäfer und Sahar Neschott-Bachom. Mein Name ist Andrea Pauli und ich bin für Recherche, Redaktion und Moderation verantwortlich. Wenn ihr Feedback oder einen Wunschgast habt, dann schreibt mir an podcast@mgo-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.